Weißt du, was die vier schwierigsten Worte auf dieser Welt sind? Es tut mir leid. Ich glaube, das sind oft die schwierigsten vier Worte für uns. Wer diese vier Worte nicht nur ausspricht, sondern auch ernst meint, fällt es oft unglaublich schwer, diese auszudrücken, diese zu sagen, denn es bedingt, dass man seinen ganzen Stolz ablegen muss. Und man muss dem Gegenüber eingestehen, ich lag falsch. Ich glaube, das macht kein Mensch gerne. Mir fällt es einfacher bei Leuten, die ich nicht so gut kenne, und umso schwerer, je näher mir eine Person steht. Ist eigentlich paradox, aber so erlebe ich das persönlich. Und ich habe den Eindruck, es geht vielen so. Die vier schwierigsten Worte: Es tut mir leid. In den Familienregeln haben wir eine Regel, wo es genau darum geht. Die Bibel sagt, wir dürfen Fehler machen und sagen, es tut mir leid. Nun muss ich eingestehen, Predigten, wo mir das Thema vorgegeben wird, das sind für mich die herausforderndsten Predigten. Vor allem dann, wenn das Thema schon so ausformuliert ist wie da. Warum? Jemand hatte hier einen Anfahrtsweg und hat ein Ziel erreicht. Und ich habe die Aufgabe bekommen, eine Reisegruppe, das seid ihr, zu diesem Ziel zu führen, ohne dass ich den Weg kenne. Und nicht selten geschieht es dann, dass ich mich unterwegs verirre, irgendwo im Morast stecken bleibe bei den Vorbereitungen. Und das macht diese Predigten manchmal nicht ganz angenehm. Ich bin froh, war es bei dieser Predigt nicht so. Aber es kam mir in den Sinn, wie oft, dass ich angestanden bin, wenn ich ein vorgefertigtes Thema gekriegt habe. Ich habe mir gesagt, ich mache es doch so, ich nehme euch einfach mal mit in diesen Prozess. Wie gehe ich eine Predigt an, die ich nicht selber entdeckt habe und den Titel formuliert habe, sondern der mir vorgegeben wurde? Wir haben hier unsere fünfte Familienregel. Ich lese die und die erste Frage, die mir durch den Kopf geht, stimmt denn das? Stimmt denn das, was hier steht? Gibt es biblische Texte, die das bestätigen, was hier gesagt wird? Gibt es vielleicht auch biblische Texte, die etwas anderes sagen, die das Gegenteil oder einen anderen Aspekt betonen würden? Und bei der vorliegenden Formulierung haben wir ja eigentlich zwei verschiedene Aspekte, die man hier prüfen könnte. Auf der einen Seite die Aussage, die Bibel sagt, wir dürfen Fehler machen. Stimmt das, dass wir Fehler machen dürfen? Und auf der anderen Seite die Aussage, wir dürfen sagen, es tut mir leid. Stimmt das? Ich möchte diese beiden Aussagen so mal mit euch unter die Lupe nehmen heute Morgen. Die erste Aussage, stimmt es, dass die Bibel sagt, dass wir Fehler machen dürfen? Und ich muss schon sagen, an diesem Teil hätte ich gerne eine Karte zum Ziel gehabt. Was war denn jetzt genau die Intention des Entwicklers dieser Aussage dahinter? Dürfen wir wirklich Fehler machen? Sagt das die Bibel so? Nun, ich habe mich in diesem Zusammenhang dann gefragt, was meinen wir denn überhaupt, wenn wir von Fehlern reden? Fehler ist ja ein sehr breites Wort, ein sehr breiter Begriff. Was meinen wir damit? Im Kontext dieser Familienregel sind mir zwei Begriffe als Synonyme in den Sinn gekommen. Auf der einen Seite, wenn wir es biblisch betrachten, meinen wir damit wohl Sünde. Fehler, biblisch gesprochen, das sind Sünden. Also Dinge, die wir tun oder eben vielleicht auch nicht tun, die wir tun sollten, die die Bibel als falsch bezeichnet. Vor Gott als falsch bezeichnet. Es sind Dinge, die falsch sind, weil sie gegen Gottes gute Richtlinien und Gebote stehen und sich somit auch gegen Gott selbst richten. Ich mache mich damit an Gott schuldig. Das ist das, was die Bibel als Sünde bezeichnet. Also mit Fehlern könnte das gemeint sein. Umgangssprachlich, im umgangssprachlichen Wortschatz meinen Fehler aber nicht zwingend Sünden. Nicht zwingend Dinge, die vor Gott falsch sind, sondern einfach nach menschlichem Ermessen falsch sind. Das kann manchmal auch nur sehr subjektiv von jemandem als falsch wahrgenommen werden und von einer anderen Person nicht. Es sind Dinge, die objektiv keine Sünde sind. Zum Beispiel ein Schreibfehler. Ich würde darum hier eher von Missgeschicken sprechen. Durch diese Missgeschicke kann durchaus ein Mehraufwand entstehen. Man muss den Text eines Liedes vielleicht ein zweites Mal eintippen, weil es Schreibfehler hat. Es kann auch sein, dass Sachschaden dadurch entsteht. Weil der Flyer zu viele Schreibfehler hat, muss er nochmals gedruckt werden. Und es kann Ärger entfalten, weil das Lied, das wir schon vor 2 Wochen mit dem falschen Text da vorne hatten, immer noch nicht korrigiert ist. Was arbeitet der Techniker eigentlich da hinten? Oder? Vielleicht kennt ihr so ähnliche Gedanken. Und manchmal gibt es da vorne auch Schreibfehler, da muss man ein wenig schmunzeln. Es gibt also auch Fehler, die tragen zur allgemeinen Belustigung bei, weil alle ein wenig darüber lachen können. Missgeschicke haben ganz unterschiedliche Dinge zur Folge. Nun ist ja die Frage, dürfen wir Fehler machen? Ich finde es immer noch nicht einfacher zu beantworten. Dürfen wir nun Fehler machen oder nicht? Ich glaube, es kommt in erster Linie darauf an, was wollen wir denn in unserem Leben erreichen? In erster Linie sehe ich in der Bibel eigentlich keinen Aufruf, keine Fehler machen zu dürfen, sondern vielmehr den Aufruf, sei dir bewusst, was die Konsequenzen deines Handelns sind. Ich glaube, der Fokus liegt eher darauf. Und darum müssen wir uns als nächstes vielleicht eher mal anschauen, ja, was sind denn die Konsequenzen, wenn wir Fehler machen? Wenn wir Dinge tun, die nicht gut sind? Wenn wir in die Bibel schauen, dann entdecken wir relativ schnell, Fehler bewegen sich eigentlich in 2 Ebenen. Es gibt eine horizontale Ebene und eine vertikale Ebene. In diesen 2 Dimensionen geschehen Fehler oder respektive bewegen sich die Konsequenzen, wenn wir Fehler machen. Wenn wir zuerst die vertikale Beziehung, und das ist die Beziehung von Menschen zu Gott, betrachten, dann sehen wir zum Beispiel im Buche des Propheten Jesaja, wie tragreich oder weitreichend die Konsequenzen von Sünde sind. Gott lässt seinem Volk durch Prophet Jesaja ausrichten, warum er sie nicht hört. Das Volk leidet, es ruft bei Gott um Hilfe, aber Gott hört nicht. Und das Volk fragt sich, warum. Und das hier ist die Antwort, dass Gott dem Volk zukommen lässt. Siehe, des Herrn Arm ist nicht so kurz, dass er nicht helfen könnte. Und seine Ohren sind nicht taub geworden, sodass er nicht hören könnte. Sondern eure Verschuldungen scheiden euch von eurem Gott. Und eure Sünden verbergen sein Angesicht vor euch, dass ihr nicht gehört werdet. Das ist eine Stelle in der Bibel, die uns sehr bildlich vor Augen führt, warum Sünden so tragisch sind. Sie haben eine Trennung vom Menschen und Gott zur Folge. Die Beziehung zwischen Gott und den Menschen wird zerstört, weil sich Sünde immer gegen die Gebote Gottes richtet. Richtet sich Sünde auch immer gegen Gott? Und das führt zu einer Zerstörung der Beziehung zwischen Gott und den Menschen. Und es kommt eigentlich nicht darauf an, ob wir aus menschlicher Perspektive das Gefühl haben, es ist eine große Sünde oder es ist eine kleine Sünde. Das Problem ist, es richtet sich gegen Gott. Und darum steht etwas wie eine Mauer zwischen Gott und mir. Und die Bibel führt uns aus, als Folge davon lebt der Mensch getrennt von Gott. Es ist keine Gemeinschaft mit Gott mehr möglich. Und die Folge dieser Nicht-Gemeinschaft mit Gott ist der Tod, und zwar der ewige Tod. Die Bibel nennt es auch ewiges Verderben oder ewiges Feuer. Das sind die Konsequenzen von Sünde. Und vielleicht von Missgeschicken, was ist die Konsequenz von Missgeschicken in Bezug auf die Beziehung zu Gott? Ich habe hier nichts Entsprechendes gefunden in der Bibel. Vielleicht gibt es was, aber meiner Meinung nach Missgeschicke haben eigentlich keinen Einfluss auf die Beziehung zu Gott. Klammer auf, je nachdem, wie wir mit diesen Missgeschicken umgehen, hat das natürlich dann wieder Konsequenzen, aber das würde den Rahmen heute Morgen sprengen. Also für mich das Fazit, Sünde zerstört in jedem Fall die Beziehung zu Gott. In jedem Fall. Ganz grundlegend. Und Missgeschicke haben in diesem Sinn eigentlich keinen Einfluss auf unsere Gottesbeziehung. Nun betrachten wir die horizontale Beziehung. Was haben Sünden und Missgeschicke für einen Einfluss auf den Umgang, auf die Beziehung mit meinen Mitmenschen? Nun, bei Sünde ist es ja so, dass sie sich im Kern gegen Gott richtet, haben wir soeben gesehen. Das hat also nicht zwangsläufig eine Konsequenz für die Beziehung zu meinen Mitmenschen. Nun ist es aber so, wenn wir die Bibel lesen, sehen wir, dass verschiedenste Gebote nicht die Beziehung zwischen Gott und den Menschen regeln, sondern zwischen den Menschen. Schauen wir nur schon die 10 Gebote an. Du sollst nicht töten. Du sollst nicht falsches Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Du sollst nicht stehlen. Und so weiter und so fort. Das sind Gebote, die das Miteinander regeln. Das bedeutet, wenn wir gegen solche Gebote verstoßen, hat das einen Einfluss auf die Beziehung zu meinem Nächsten. Und in diesem Moment kann also das genau Gleiche passieren wie in der Beziehung zu Gott. Die Beziehung zu meinen Mitmenschen kann gestört werden. Nicht jede Sünde zerstört die Beziehung zu meinen Mitmenschen, aber es gibt einige Sünden, die diese Beziehung belasten und zerstören können. Und ich denke, auch bei Missgeschicken können wir keine pauschale Antwort geben. Ich habe es vorher schon ein wenig angetönt. Solche Fehler können unterschiedliche Auswirkungen haben. Angefangen dabei, dass man darüber lachen kann, bis hin zu, dass Leute sich zerstreiten, ja vielleicht sogar wegen einem Schreibfehler. Einfach weil da so viel zusammenkommt und das ist dann noch das letzte Tüpfchen oder das letzte Tröpfchen, das das Fass zum Überlaufen bringt. Also auch hier, je nach Missgeschick, kann auch das die Beziehung zu meinen Mitmenschen ganz arg in Mitleidenschaft ziehen. Nun haben wir zwar noch keine Antwort darauf, ob wir Fehler machen dürfen, biblisch gesehen, aber wir haben zumindest mal eine Auslegeordnung und wir spüren ein wenig, in welche Richtung es gehen könnte. Und wir sehen, Fehler machen führt zwangsläufig immer zu Problemen. In der Gottesbeziehung sowieso, wenn es sich um Sünde handelt. Und im Zwischenmenschlichen sind wir wohl alle langsam genug alt, dass wir merken, wir schaffen es nicht, uns nur auf dieser Seite der Fehler zu bewegen, die keinen Einfluss auf die Beziehung zu meinen Mitmenschen hätten. Es geschieht so schnell. Fehler führen immer zu Problemen. Ob wir nun Fehler machen dürfen, hängt meines Erachtens eigentlich davon ab, welches Lebensziel wir verfolgen. Was wollen wir erreichen? Willst du deine Beziehung zu Gott nicht aufs Spiel setzen? Dann ist die Konsequenz eigentlich, nein, du darfst keinen Fehler machen. Willst du die Beziehung zu deinen Mitmenschen nicht aufs Spiel setzen? Ist die Antwort, nein, du darfst keinen Fehler machen. Weil jeder könnte derjenige sein, der die Beziehung von dir zum Mitmenschen beeinträchtigen wird. Nun müssen wir aber auch sagen, unsere Gottesbeziehung ist sowieso schon futsch. Sagt uns die Bibel, da ist kein Mensch, der nicht gesündigt hätte. Also diese Chance hat jeder Mensch sowieso bereits vertan. Diese Beziehung ist zerstört. Wenn nun aber jemand sagt, du, eigentlich sind mir die Konsequenzen egal, dann nur zu, mach Fehler. Ist eigentlich, also dann, wer sagt dir, du darfst keine Fehler machen? Wenn dir die Konsequenzen egal sind, darfst du stehlen, morden und tun, wie du willst. Es gibt einfach Konsequenzen. Und in diesem Sinne muss ich sagen, ja, warum nicht? Du darfst Fehler machen. Allerdings frage ich mich persönlich, wenn ich mir persönlich der Fehler, der Konsequenzen bewusst bin, warum sollte ich dann noch Fehler machen wollen oder Fehler dürfen machen wollen? Ist etwas kompliziert. Unsere Familienregel, anders ausgedrückt, ist ja eigentlich nicht dazu gemeint, dass jemand als Ausrede benutzt und sagen wird, schau mal, hier steht's, ich darf Fehler machen. Was sagst du? Warum kommst du mir so schräg? Ich darf Fehler machen. Lass mich so sein, wie ich will. Darum geht's ja nicht. Es geht ja nicht darum, dass wir Fehler machen wollen. Es geht, denke ich, vielmehr darum, dass wir uns nicht zu schämen brauchen, wenn Fehler geschehen. Wir leben nun mal in einer Welt, wo Fehler geschehen. Ich darf in diesem Sinne Fehler machen, aber nicht, weil ich will. Es ist leider eine Konsequenz des Menschseins. Lassen wir das mal so weit stehen und wenden uns dem zweiten Teil zu, bevor wir das am Schluss dann wieder zusammenbringen werden. Sagt die Bibel wirklich, dass wir sagen dürfen, es tut mir leid? Und ich denke, eigentlich, denken viele von euch, müssen wir darauf gar nicht eingehen. Natürlich sagt die Bibel das, oder? Nun, ich möchte hier trotzdem ein wenig in die Tiefe gehen, weil ich denke, es wird den einen oder anderen noch überraschen, was die Bibel dazu wirklich sagt. Wenden wir uns hier zuerst wieder der vertikalen Beziehung zu, einfach weil die Konsequenzen meines Erachtens hier viel extremer sind, viel größere Tragweite haben. Die Konsequenzen der Sünde haben dazu geführt, dass jeder Mensch diese Beziehung zu Gott verloren haben, dass diese Beziehung zerstört ist. Der Grund ist, der Mensch kann nicht anders als zu sündigen. Man spricht in der Soteriologie, das ist die Heilslehre, von diesem Zustand des Menschen ohne Gott. Er muss sündigen oder er kann nicht nicht sündigen. Lateinisch non posse non peccare. Keine Möglichkeit, nicht zu sündigen. Das ist das Problem. Und von daher müsste die Frage, die wir uns vorher gestellt haben, eher nicht lauten, dürfen wir Fehler machen, sondern kann ich denn überhaupt keine Fehler machen? Und die Antwort ist nein. Wir können nicht keine Fehler machen. Wir leben in einer Welt, wo Fehler leider dazugehören. Und die logische Konsequenz ist, Menschen sind auf ewig von Gott getrennt. Der Lohn der Sünde ist gemäß der Bibel der Tod. Das ewige Leben ist verwirkt. Es wartet ewiges Verderben. Und genau hier setzt ja das Evangelium an. Der Grund, warum wir heute überhaupt zusammen sind hier, warum es Gemeinde Gottes gibt. Das Evangelium heißt, der Mensch kann diese Beziehung nicht kitten. Der Mensch kann diese Mauer nicht überwinden, diesen Graben zwischen Gott und sich nicht überschreiten. Und das ist die Kernbotschaft des Evangeliums, dass es eben einen Weg gibt, diese Beziehung wiederherzustellen. Nicht von unserer Seite her, sondern von Gottes Seite her. Dass Gott sich entschieden hat und ich überwinde diese Schuld. Ich trage diese Schuld in Jesus Christus. Gottes Sohn kam in diese Welt als Erlöser und trägt stellvertretend für alle Menschen die Sünde, die Schuld dieser Welt. Und nur so kann ein Mensch entschuldigt werden. Vielleicht merkt ihr schon manchmal diese Formulierung, ich möchte mich bei dir entschuldigen. Das geht gar nicht, ich kann mich nicht selber entschuldigen. Entschuldigen kann mich immer nur jemand anders. Gott entschuldigt uns durch Jesus Christus. Er stößt eine Tür auf und sagt, hier gibt es einen Weg. Einen Weg über diesen Graben, über diese Mauer. Komm, ich will dich an der Hand nehmen. Bekenne deinen falschen Lebensweg und komm mit mir. Diese Entschuldigung ist kein Automatismus, die Jesus gewirkt hat, sondern es ist etwas, was ein Mensch bewusst gehen darf. Und in einem Bibelwort ausgedrückt, 1. Johannes 1, Vers 9. Doch wenn wir unsere Sünden bekennen, erweist Gott sich als treu und gerecht. Er vergibt uns unsere Sünden und reinigt uns von allem Unrecht, das wir begangen haben. Das ist der Kern des Evangeliums. Vergebung ist möglich. Wir dürfen sagen, es tut mir leid. Bekennen bedeutet genau das. Es bedeutet, ich stimme mit dem Urteil Gottes über mein Leben überein. Und was ist das Urteil Gottes über mein Leben? Das Urteil Gottes ist, du hast in Sünde gelebt. Unabhängig davon, ob jemand einmal gesündigt hat oder ein Leben lang gesündigt hat. Das Urteil Gottes über unserem Leben ist, du bist ein Sünder. Du hast die Gnade verwirkt. Und bekennen heißt nun, ich stimme mit Gott überein und sage, Gott, du hast recht. Ich bin ein Sünder. Ich war auf einem falschen Lebensweg. Ich will umkehren zu dir. Du sollst mein Gott sein. Ich nehme die Vergebung an, die du durch Jesus Christus gewirkt hast. Das heißt bekennen. Man könnte es auch kurz fassen. Gott, es tut mir leid. Du hattest recht. Ich kehre um. Und die Folge dieses Bekennens, lesen wir hier, ist, meine Sünden werden mir vergeben und ich werde entschuldigt. Die Schuld wird weggenommen. In der biblischen Sprache nennen wir das, oder in der theologischen Sprache reden wir von Rechtfertigung. Ich werde wieder gerechtfertigt. Ich bin wieder ein Mensch, der gerecht vor Gott stehen kann. Die zerstörte Beziehung zu Gott wird wieder hergestellt. Das heißt, das Fazit, ja, ich darf. Die vertikale Beziehung zu Gott, ich darf sagen, es tut mir leid. Ich darf umkehren. Nun geht es aber in unserer Familienregel ja nicht in erster Linie um die vertikale, sondern um die horizontale. Darum heißt es ja Familienregel. Wie gehen wir als Gemeindefamilie miteinander um? Wie sieht es denn nun hier aus? Dürfen wir es auch hier sagen? Es tut mir leid. Und ich habe hier überlegt und ich habe gesucht, und ich bin zu Beginn nur auf Verse gestoßen, die eigentlich die andere Seite betonen. Nicht von mir als demjenigen, der Fehler gemacht hat, sondern aus der Sicht von demjenigen, an dem Fehler geschehen sind. Der verletzt wurde, der brüskiert wurde, der niedergemacht wurde oder wie auch immer das aussieht. Und ich möchte stellvertretend einfach einen dieser vielen Verse, die hier in diese Bresche schlagen, vorlesen. Und zwar jene Verse, die im Zusammenhang mit dem Unser Vater stehen. Matthäus Kapitel 6, Verse 12, 14 und 15. Wir beten ja dort und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben haben, die an uns schuldig wurden. Und anschließend erklärt Jesus, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, wird euch euer Vater im Himmel auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, wird euer Vater im Himmel euch eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Ich finde das ganz heftige Verse und ich glaube, es wird fast zu wenig darüber gesprochen. Ist uns diese Konsequenz bewusst, wenn wir jetzt mal in die Rolle des Opfers gehen, die kennen wir alle auch, wenn wir nicht bereit sind zu vergeben, setzen wir damit unser Heil aufs Spiel, sagt Jesus hier. Das ist eine ganz heftige Aussage, die Jesus hier macht. Und es zeigt uns, die Bibel legt in erster Linie den Fokus darauf, nicht mich beim Gegenüber zu entschuldigen, sondern in erster Linie zu vergeben. Wir alle sind herausgefordert, einander zu vergeben. Nicht, weil es so schön ist, sondern weil es so wichtig ist. Und weil wir selbst so viel Vergebung empfangen haben. Jesus an einer anderen Stelle erzählt er das Gleichnis des Schalksknechtes, dem so viel Schuld erlassen wird. Und er geht raus vom König, zieht einen seiner Schuldner, packt ihn und weil er nicht bezahlen kann, wirft er ihn ins Gefängnis. Und Jesus sagt, so geht das nicht. Wenn euch so viel Schuld erlassen ist, sollt ihr die Schuld des anderen auch erlassen. Es ist nicht die eigentliche Frage, die wir hier beantworten. Dürfen wir sagen, es tut mir leid? Es hat einen anderen Blickwinkel und den nehmen wir einfach mal mit im Hinterkopf. Ich bin aufgefordert, meinem Gegenüber zu vergeben. Punkt. Und wenn ich es nicht tun will, dann setze ich mein Heil aufs Spiel. Aber uns interessiert ja eigentlich die andere Seite. Sagt denn Jesus da nichts dazu? Ich meine, es wäre ja auch viel einfacher, zu vergeben, wenn der andere zumindest bereut. Kleine Klammer auf, wir können an dieser Stelle natürlich noch darüber diskutieren, bin ich aufgefordert, in jedem Fall zu vergeben oder nur dann, wenn der andere bereut. Man findet Predigten zu beidem. Ich mache diese Diskussion oder ich öffne dieses Fass heute nur ganz wenig und wir müssen das ein andermal diskutieren. Aber es macht es definitiv einfacher, wenn jemand kommt und sagt, ich bereue es tut mir leid. Fordert uns die Bibel denn dazu nicht auf? Und ich bin dann ein Kapitel früher in Matthäus 5 über eine spannende Stelle gestoßen. Matthäus 5, Verse 23 und 24. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar, geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Danach komm und bring Gott deine Gabe dar. Das sind Aussagen, die Jesus im Kontext der Bergpredigt macht, und zwar im Kontext der Auslegung des fünften Gebotes. Und das fünfte Gebot heißt, du sollst nicht töten. Und man fragt sich jetzt, wie steht das genau in diesem Zusammenhang? Jesus legt ja dort das fünfte Gebot aus und sagt, Leute, bildet euch nichts darauf ein, dass ihr noch niemanden umgebracht habt. Denn vom Sinn her beginnt das schon viel früher. Schon wer seinem Bruder zürnt, ist des Gerichts schuldig. Und wer seinen Bruder Racker nennt oder Idiot oder Dummkopf, ein ganz gewöhnliches, normales Schimpfwort, das man noch schnell einmal gesagt hat, schon dann hast du den Tod verdient. Denn der Tod ist die logische Konsequenz, wenn man jemanden ermordet. Also Jesus öffnet hier die Tragweite für dieses fünfte Gebot und zeigt auf, jeder von euch ist an diesem Gebot schuldig geworden. Soweit die Vorgeschichte. Und was hat das nun mit diesen zwei Versen zu tun, die genau im Anschluss kommen? Jesus greift hier ja das Beispiel eines Israeliten auf, der zu einem Pilgerfest in Jerusalem ist und dort opfern will. Und in diesem Moment, wo dieser Mensch nun das Opfer dem Priester übergeben will, also es ist der letzte Moment, der noch unter seiner eigenen Kontrolle liegt, bevor das Opfer dann seinen Lauf nimmt, wenn dir in diesem letzten Moment bewusst wird, ich habe ja da noch diesen Bruder, der ein Problem mit mir hat, der etwas gegen mich hat, der mir zürnt, könnte man auch sagen, der mir gesagt hat, ich sei ein Idiot oder wie auch immer. Wenn dir das in diesem Moment in den Sinn kommt, dann leg das Opfer nieder, geh und versöhne dich. Warum ist Jesus das so wichtig in diesem Kontext? Warum kann die Versöhnung nicht auch erst nach dem Opfer geschehen? Der Zusammenhang liegt darin, ich verstoße selbst gegen das fünfte Gebot, wenn ich meinem Bruder Anlass dazu gebe, dass er gegen das fünfte Gebot verstößt, weil er zornig auf mich ist. Versteht ihr? Jesus legt das fünfte Gebot aus und sagt, wenn du zürnst und deinen Bruder beschimpfst, dann wirst du schuldig. Und nun habe ich meinem Bruder hier Anlass gegeben, mir zu zürnen, also bin ich mitschuldig. Darum, wenn dir das in den Sinn kommt, dann geh hin und versöhne dich mit ihm. Du hast eine Pflicht, auch für deinen Bruder, dass er sich nicht am fünften Gebot versündigt. Und das finde ich eine heftige Aussage von Jesus. Mir kommt kein in den Sinn. Sollte ich meines Bruders Hüter sein? Offensichtlich ja. Jesus nimmt die Gemeinschaft in die Pflicht. Wenn das also der Fall ist, dann bin ich in der Pflicht, dafür zu sorgen, dass ich mich versöhnen kann. Und wie radikal das ist, merken wir, wenn wir das durchdenken, was Jesus hier sagt. Dieser Mensch ist vielleicht 3 Tage angereist zu diesem Pilgerfest aus Galiläa, ist nun in Judäa, in Jerusalem. Und nun steht er da, jetzt soll er das Opfer sein lassen, 3 Tage zurückreisen, sofern sein Bruder nicht auch hier ist. Wenn es eines der 3 großen Pilgerfeste ist, müsste der Bruder hier sein. Aber wir müssen beim Bruder hier die Schwester mitdenken. Die ist vielleicht nicht dabei, weil die musste nicht zurückreisen nach Galiläa, sich versöhnen, wieder 3 Tage nach Jerusalem reisen. Dann ist das Fest vorbei. Wie soll das geschehen? Jesus erklärt es uns nicht, aber es zeigt uns die Radikalität auf. Jesus sagt auch nichts darüber aus, ob der Bruder oder die Schwester zu Recht zornig ist, ob ich mich wirklich versündigt habe oder ob mein Verhalten vielleicht ein Missgeschick war oder ob einfach ein Missverständnis dahinter liegt. Aber wenn dir in den Sinn kommt, dein Bruder hat etwas gegen dich, geh hin und versöhne dich. Es ist äußerst radikal, was Jesus hier erwartet. Er sagt, Versöhnung ist wichtiger als das Opfer. Im Moment. Er sagt aber auch, nachher komm zurück und opfere noch. Tue das eine und lasse das andere nicht. Anbetung Gottes besteht nicht einfach nur in der Kulthandlung des Opfers, sondern Anbetung ist eine Herzenssache. Es hat mit deinem ganzen Leben zu tun. Und was willst du Gott anbeten mit einem Opfer, wenn dein Leben nicht in Ordnung ist? Das ist eigentlich die Aussage dahinter. Bring deine Beziehungen in Ordnung und lass dein Leben Ausdruck der Anbetung Gottes sein und dann bete ihn auch im Opfer an. Und nun können wir Christen uns zurücklehnen und sagen, fantastisch, wir opfern ja gar nicht mehr. Es gilt für mich nicht mehr, das ist alter Bund. Nun sage ich euch aber, was Paulus den Römern in Römer 12, 1 bis 2 sagt. Er sagt, gebt eure Leiber als ein Gott wohlgefälliges und heiliges Opfer hin. Wir opfern auch noch. Und zwar indem wir unser ganzes Leben, unser ganzes Sein Gott hingeben und zur Verfügung stellen. Und wir merken, es sind nicht nur diese mindestens 3 Mal im Jahr, wo der Israelit sich diese Frage stellen musste bei uns, sondern es ist unser ganzes Leben. Unser ganzes Leben ist ein Opfer, ein Gott wohlgefälliger Gottesdienst. Ich bin dauerhaft herausgefordert, mich zu fragen, oder nicht mich die ganze Zeit zu fragen, aber wenn ich merke, da hat jemand was gegen mich, mich zu versöhnen, versuchen zu versöhnen, diese Beziehung irgendwo zu klären. Wie wollen wir zusammen Gottesdienst feiern? Zusammen Abendmahl feiern? Gebetsabende halten? Ich sage dem mal die Kulthandlungen unseres Glaubens vollziehen, wenn die Anbetung in unserem Leben eigentlich gar nicht stimmt, weil wir unversöhnt mit unseren Geschwistern sind. Es bedeutet also im Fazit, ich darf nicht nur sagen, es tut mir leid, ich soll es sogar sagen. Ich soll mich darum bemühen, meine Beziehungen in Ordnung zu bringen. Und an dieser Stelle vielleicht ein ganz kurzer Exkurs. Was ist denn, wenn mein Bruder die Versöhnung nicht will? Ich weiß von Menschen, die Versöhnung gesucht haben, immer wieder gesucht haben und der Bruder oder die Schwester wollte nicht. Sie blieb oder er blieb in ihrer Opferrolle. Dann gibt uns Paulus in Kapitel 12 des Römerbriefes eine ganz heilsame Anweisung. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Es braucht immer 2, damit man sich versöhnen kann. Ich sage das für jene Menschen, die große Not haben und sagen, ich habe es probiert, Benny, und wir haben es nicht geschafft. Ich sage es nicht für jene, die sich darauf ausruhen wollen und sagen, ja, ist schon gut, sondern für die, die wirklich Not haben und sagen, ich habe es probiert von meiner Seite, immer wieder. Bevor nicht wir hingegangen sind, um versuchen, Versöhnung zu finden, können wir nicht sagen, was an mir liegt, das habe ich getan. Ich glaube, soweit hätten wir diese Familienregeln, zumindest soweit es die Zeit erlaubt, ich habe bereits überzogen, geprüft und haben gewisse Dinge entdeckt. Und ich möchte einfach noch kurz zusammenziehen. Die Betonung der Regel liegt nicht darauf, dass ich Fehler machen darf. Natürlich darf ich Fehler machen, glaube ich. Ich werde sogar Fehler machen, das geschieht leider zwangsläufig. Ich glaube, wir sollten diese Regel gar nicht so fest auseinandernehmen als 2 Aspekte, sondern wir dürfen sie gemeinsam sehen. Es gehört zusammen, wo ich Fehler mache, darf ich sagen, es tut mir leid. Aber es geht viel mehr um diesen 2. Punkt. Wenn ich Fehler mache, darf ich um Vergebung bitten. Ich darf Fehler machen im Sinne von, ich darf zu ihnen stehen. Ich darf sie eingestehen, weil ich um Vergebung bitten darf. Und dieses um Vergebung bitten, dieses es tut mir leid sagen dürfen, müssen wir in diese Richtung verstehen, nicht im Sinne einer Option, du darfst, wenn du willst und magst, sondern du darfst, du wurdest befähigt dazu, weil Christus in dir ist, wenn du selbst diese Vergebung erlebt hast. Dann darfst du, weil du kannst und darum sollst du auch. Es ist ein Dürfen im Sinne einer Aufforderung. Ich bin aufgefordert, mich mit meinem Nächsten, in unserem Fall mit Personen aus unserer Gemeindefamilie, aus unserer leiblichen Familie, zu versöhnen. Und so möchte ich diese Predigt heute nicht mit einem Gebet abschließen, ganz bewusst nicht, weil wenn ich mit Gebet abschließe, schließe ich mit einem Amen ab. Und eigentlich müssen zu dieser Predigt die Zuhörer Amen sagen und nicht einfach nur in Worten, sondern mit ihrem Verhalten. Wir alle müssen Amen dazu sagen, mit unserem Verhalten können wir das mittragen. Wollen wir das mittragen? Und darum will ich in eine Besinnungszeit übergehen, wo wir einfach Zeit haben, diese Gedanken setzen zu lassen. Vielleicht auch mit Gott kurz darüber zu sprechen und zu fragen, gibt es jemanden, den du mir aufs Herz legst, wo Versöhnung notwendig ist? Wo ich jetzt einen Schritt gehen sollte und wo ich mein Amen zu deinem Wort geben darf, indem ich es tue, indem ich hingehe und den ersten Schritt zur Versöhnung tue. Wenn das der Fall ist, wenn ihr wirklich merkt, da liegen euch Personen auf dem Herzen, dann ignoriert das nicht. Dann ist das Reden Gottes, glaube ich. Wenn der Heilige Geist den Finger rauflegt, nehmt das ernst. Und geht hin und sagt, es tut mir leid, lass uns das klären. Ich möchte mich versöhnen. Und anschließend an diese Versöhnungszeit, ich sage mal Versöhnungszeit oder Besinnungszeit, werden wir ein Lied zusammen singen. Die Band darf dann automatisch übernehmen. Barmherzigkeit Gottes wird hier groß in diesem Lied. Und hält uns nochmals vor Augen, warum können wir uns versöhnen? Weil wir selbst Barmherzigkeit erlebt haben. Sollen wir Barmherzigkeit üben aus der Sicht des Verletzten? Wir dürfen vergeben, aber wir dürfen auch als jener, der verletzt hat, in Barmherzigkeit mit den Opfern, sage ich mal, umgehen und die Versöhnung suchen.